Hab ein paar Sachen auf meinem Skript. Schau mal einfach mal. Zum einen, ihr wisst, denke ich, welcher Tag jetzt heute ist. Palmsonntag. Schon mal gehört? Palmsonntag. Hey, ich habe da so manche Kindheitserinnerungen. Ich weiß nicht, ob das noch, das war glaube ich auch, ich gehöre auch zur älteren Generation, da war das immer noch so ein bisschen der am längsten geschlafen hat. Kennt ihr das? Kennt das noch jemand? Wer am längsten gepennt hat, war der sogenannte Palmesel. Und irgendwie war das aber, ich weiß noch, als Kinder, wir haben das irgendwie geliebt, in dem Tag irgendwie Palmesel zu sein. Und dann hat jeder geguckt, wer ist jetzt schon wach? Und hat dann versucht, am längsten zu tun, als würde er noch schlafen, aber hat gar nicht wirklich geschlafen. Wir gehen hinein in diese besondere Woche, in diese Passionswoche. Und ich finde es so spannend, in dieser Passionswoche, da verdichtet sich so, so vieles. Die Evangelien, wenn ihr das mal anguckt, berichten ja über diese 3 Jahre von Jesu Wirken, öffentlichem Wirken. Und interessant ist es, dass diese eine Woche so eigentlich enorm, enorm viel Platz bekommt in den Erzählungen der Evangelien. Johannes-Evangelium zum Beispiel hat wie viel Kapitel? 22. Und ab Kapitel 13, Jesu Fußwaschung, bis Kapitel 22, überlegt mal, das sind, ich muss selber rechnen, 9 Kapitel, glaube ich. 9 Kapitel von 22 betreffen diese letzte Woche, wo so viel, angefangen mit dem Einzug in Jerusalem, eben an diesem Palmsonntag, Hosanna, der kommt im Namen des Herrn. Und dann alles, was da geschieht in dieser Woche an Anfeindungen, wo sich auch beides, das Heil zuspitzt am Kreuz, aber gleichzeitig das Böse genauso sich manifestiert, bis hin an diesen Worten, kreuziget ihn, und wo sie Jesus angespuckt und geschlagen haben. Einfach in dieser Woche, wo Jesus aber auch nochmal, wenn man die Texte liest, gerade zum Beispiel Johannes-Evangelium, ich empfehle euch einfach mal in dieser Woche, lest mal ab, ist ja in den Evangelien ein bisschen unterschiedlich, aber ab nur diese Woche mal intensiv zu lesen, wo auch für mich nochmal war, alles, was Jesus gesagt hat, ist hammer, hammer wichtig in den Evangelien. Ich will das nicht abstufen, aber Jesus wusste, seine Zeit ist begrenzt. Und er hat nochmal gerade in dieser letzten Woche so viel Entscheidendes und Wichtiges weitergegeben. Wenn man anguckt, Johannes 14, 15, 16, 17, geht es um den Heiligen Geist, es geht um Einheit, es geht um Weinstock und die Reben, es geht um das hohe priesterliche Gebet, das Jesus hier gebetet. Was hat er gesagt? Vater, sie sind nicht von der Welt, aber sie sind in der Welt. Und dann hat er noch deshalb liebe ich es auch unter euch zu sein, weil das auch mein Herz ist, er hat ihm wieder um Einheit gebetet, um ein Miteinander, nicht scheuklappenmäßig unterwegs zu sein oder wo sich Christen gegenseitig das Leben schwer machen, anstatt sich zu ermutigen, auch sich manchmal zu vergeben. Ja, wir werden einander schuldig. Und das finde ich so krass. Und noch vielleicht noch ein letztes da kurz noch dazu. Passionswoche. Mir gefällt es im Englischen Passion. Und da steckt beides eigentlich drin. Wir sagen ja Passionswoche, das ist die Leidenswoche. Passion im Englischen ist ja Leidenschaft. Vielleicht gehören die beiden Dinge sehr wohl zusammen. Für etwas, wo du Leidenschaft hast, daran leidest du auch manchmal, stimmt's? Wenn du Leidenschaft hast für deine Kids, ja, pubertierende Kids, da leidest du dann auch manchmal an ihnen. Weh, du leidest nicht mehr, weil das ist vielleicht ein Zeichen, dass du Leidenschaft verloren hast. Vielleicht leidest du auch manchmal an deiner Gemeinde, aber das ist gut, weil wo es dir egal ist, dort ist was schiefgelaufen. Hey, und gerade Jesus, er zieht dir ein und dann kommt der Lobpreis, wo sie die Palmzweige niederlegen und dann Lobpreis, auch voller Leidenschaft. Sagen ja die Pharisäer noch, Jesus, stopp deine Jünger. Und dann was sagt Jesus? Hey, wenn die Jünger schweigen würden, würden die Steine schreien. Und kurz danach, nach dem Einzug geschieht was? Jesus weinte über Jerusalem. Versteht ihr, dieses Leiden und Leidenschaft, das gehört miteinander zusammen. Und es passt auch ganz gut, was ich für euch heute auf dem Herzen habe. Das ist jetzt keine, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen basic. Aber ich finde es so, so wichtig. Gott hat mir das auch ganz neu einfach nochmal aufs Herz gelegt. Ich habe es mal genannt, ihr seht es hier, Kostbarkeit und Herausforderung auch von Nachfolge. Wisst ihr, Nachfolge ist immer wieder auch manchmal mit Herausforderung, Challenge verbunden. Und ich will da echt Klartext heute Morgen reden, euch herausfordern, aber letztendlich auch ermutigen. Jesus hat ja nie seine Jünger gerufen und hat gesagt, hey, folgt mir nach. Und dann dürft ihr in der Hängematte des Lebens chillen. Oder folgt mir nach und hey, das wird immer ein Spaziergang sein. Er hat manchmal ganz andere Dinge gesagt in Bezug auf Nachfolge. Und ich möchte den Fokus auf das, weil das hat viel hier mit dem Kreuz zu tun. Wir sind eben in der Woche, wo wir das Kreuz neu fokussieren. Ich möchte aber ganz kurz mit euch, wegen dem hier Kostbarkeit und Herausforderung. Wisst ihr, wo wir bereit sind, einen Preis für etwas zu bezahlen, also wo wir Herausforderungen annehmen, das hat ja immer in dem Maß etwas zu tun, was uns etwas wert ist. Stimmt's? Also wenn ein Sportler, sage ich mal, die Kostbarkeit ist, einem Wettkampf teilzunehmen und den vielleicht noch sogar zu gewinnen, dann ist er bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Also die Herausforderung, die Strapazen auf sich zu nehmen. Wenn wir über Herausforderungen im Glauben reden, und ich werde da gleich das noch konkretisieren, wenn wir über Herausforderungen im Glauben reden, dann muss uns zuerst bewusst sein, was ist das eigentlich das Kostbare dran? Wir haben hier manches im Lobpreis gesungen. Ich möchte euch einfach nochmal fragen und wir ruft ruhig nochmal rein, weil nochmal, wenn uns nicht die Kostbarkeit dessen bewusst ist, wenn wir in dem leben, was wäre denn, wenn wir, ich kann es mir gar nicht vorstellen, bei mir ist das jetzt 45 Jahre her, nee, 40, so alt bin ich auch noch nicht, mit 15 habe ich mich oder für Jesus entschieden, 40 Jahre her, ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, ohne die Beziehung zu Jesus zu leben, aber sich manchmal bewusst zu machen, was würde mir denn fehlen? Was macht denn die Kostbarkeit aus? Was sagt dein Mitschüler, dein Arbeitskollege, wenn er sagt, warum bist du Christ? Was macht denn das aus? Über was bist du begeistert? Ja, ich glaube an Jesus. Ja? Lass uns mal geschwind sammeln. Lass uns mal ganz kurz reinrufen. Was macht für dich die Kostbarkeit des Glaubens aus? Was? Frieden. Super. Haut noch raus. Das ist wichtig. Hoffnung. Ja. Yeah. Vergebung. Annahme. Beziehung. Absolut bedingungslose Liebe. Bitte? Ewigkeitsperspektive. Ganz, ganz, ganz wichtig. Er ist meine Stärke. Ich will euch einfach ermutigen. Warum mache ich das? Ich weiß, das ist ein bisschen Kinderstunden-Style. Aber wisst ihr, wenn wir uns das nicht immer wieder bewusst machen, wenn du dir nicht mal wieder hinsetzt und nochmal aufschreibst, vielleicht echt auch mal aufschreibst, sagst, Jesus, Paulus sagt in Epheser 1, fällt mir gerade ein, 1 Vers 3, in Christus sind wir gesegnet mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Leute, wenn ich nur den, ich finde es so ein genialer Vers, aber das ist ja nur mal ein Füllwort. Wenn ich es nicht fülle mit meinem inneren Verständnis, dass ich sage, was ist denn die Segnung, mit der ich gesegnet bin und mit allen geistlichen Segnungen? Leidenschaft, wir reden von Leidenschaft. Für mich einer der, wie ich es irgendwie zusammenfassen würde, das hängt, das ist dieser, tut es, ah nee, ich habe mein Ding nicht eingeschaltet jetzt, genau. Paulus sagt in Kolosser 2,10, stimmt es? Oder 1,27 habe ich gemeint, oder? Egal. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wisst ihr, wenn ich immer wieder drüber nachdenke und, mein Leben sehe und dann auf das gucke, was manchmal schwierig läuft. Ich habe die Woche auch ein paar Dinge erlebt, wo ich einfach sage, oh Herr, das war herausfordernd, das war schwierig, wo ich eigenes Versagen auch erlebt habe, wo ich Situationen nicht richtig eingeschätzt habe und wo wie so eine Verdammnis kurz schön auf einen kommt. Was jetzt vielleicht kennt es der eine oder andere auch. Und dann Christus in mir, der mir zuspricht. Ist jemand in Christus, so ist keine Verdammnis, keine Anklage. Sei ehrlich, lass los. Hey, für mich ist das so die Woche wieder praktisch geworden, so ein Segen, dass sich der Himmel mit dir verbindet, Christus in dir. Ihr wisst all diese Dinge. Wir müssen es nur immer wieder bewusst machen, Verstoffwechsel. Tempel des Heiligen Geistes. Christus wohnt in dir. Wisst ihr, wir sagen manchmal, wenn wir jemanden zum Leben zu Jesus einladen, du musst Jesus in dein Herz aufnehmen. Wisst ihr, was mir viel, viel besser gefällt, als nur Jesus in mein Herz aufnehmen? Ich glaube, dass es darum geht, im Glauben, dass Jesus uns einlädt, in sein Leben einzutreten. Natürlich stimmt es auch, Jesus, komm in mein Leben. Aber hier sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und Leben in Überfluss. Also macht euch, ich werde jetzt nicht länger dabei stehen bleiben, weil ich komme jetzt zu diesem Challenge, zu der Herausforderung. Nochmal, warum war mir das am Anfang aber wichtig? Die Herausforderung, wo Jesus uns auch herausfordert in der Nachfolge. Nachfolge ist ganz viel an Ermutigung, an Segen, an dem, was er uns gibt. Aber es ist auch was uns, etwas von uns fordert, eben nicht diese Hängematte. Aber wenn wir das, nur das, was ich jetzt sage, höre, ohne das Erstes, dann ist es eine Gefahr, dass es uns unter Druck bringt oder dass es mehr ein Appell ist. Aber das ist null auf meinem Herzen, sondern weil für mich Jesus so kostbar ist. Deshalb weihe ich ihm mein Leben. Warum? Also deshalb gebe ich eigentlich meine Rechte, meine Agenda auf. Und da komme ich jetzt mit euch hinein. Wie gesagt, man könnte da noch viel sagen. Es geht ums Kreuz. Ich möchte mit euch ein Wort lesen. Das ist eben kein, zuerst mal so ein softy, nettes Wort, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt. Und interessant ist es, ich werde jetzt nicht alle aus allen Evangelien vorlesen, aber in drei Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, stehen genau diese Worte. In alle diesen drei Evangelien findest du diese Worte, kannst selber mal nochmal studieren, wenn es um Herausforderung der Nachfolge geht. Hier sagt Jesus, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Worte so hört über Herausforderung, Challenge von Nachfolge. Man könnte eigentlich sagen, Jesus war alles, aber kein Werbeprofi. Weil eigentlich ist es ja, wenn du Werbung machst für deine Sache, dann stellt man alles das heraus, was er, und Jesus, er sagt, hey, wenn du nicht bereit bist, mir geht es immer wieder manchmal so, Johannes 6 ist so eine Stelle, wo Jesus die Brotrede hat. Also und dann sagt er ein bisschen das Challenge, wer nicht mein von mir isst und mein Blut trinkt, die Leute checken es nicht. Und dann heißt es Verließen, Top-Predigtquote. Das, was sich jeder Prediger wünscht, wenn er jetzt in 5 Minuten aufsteht und alle rausgeht. Oh, okay, da bleibe ich noch mit denen, die halt hier zusammen sind. Aber genau das geschieht da. Und wo Jesus dann im Grunde genommen, die laufen weg. Und was sagt er dann zu seinen Jüngern? Wollt ihr mich jetzt auch noch verlassen? Und Petrus checkt und sagt, er sagt ja nicht, ich verstehe alles, Jesus, was du meinst. Aber er hat genau die Kostbarkeit entdeckt und sagt, Jesus, wohin sonst sollten wir gehen? Und das Interessante ist hier auch, Jesus rennt nicht diesen vielen Leuten hinterher und sagt, oh, Entschuldigung, also ich habe ein bisschen ein pastorales Herz. Wenn Leute davonlaufen würden, würde ich sagen, du, kann ich es dir nochmal erklären? Ich weiß, man kann es vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Jesus lässt Menschen auch gehen. Das ist eine Entscheidung, auch eine gewisse Freiheit. Um was geht es da? Was ist das Kreuz? Darum geht es ja in dieser Woche. Wir schauen auf das Kreuz Jesu. Aber wenn Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, was heißt es für uns? Was heißt es für uns? Für was steht das Kreuz? Zuerst mal steht es für uns, natürlich, absolut, für Sieg und Leben. Ja? Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht hier am Kreuz. Aber wir tragen ja nicht das Kreuz, das Jesus jetzt getragen hat. Ja, er ist der Erlöser. Aber neben, oder auch für Liebe, genau, das ist eben auch so wichtig. Für mich ist immer das Kreuz, wenn du dich fragst, liebt mich Jesus wirklich, ist die einzige zuerst mal Antwort, schau aufs Kreuz, sehe diese unfassbare Liebe, die er hatte, der König aller Könige, der sich hier annageln hat lassen für dich, weil er dich so sehr liebt. Aber, und jetzt kommen wir zu den zwei Dingen, es steht auch für Gehorsam und Leiden. Das ist das Zeichen des Kreuzes. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen, dann hat es was mit Gehorsam und Leiden zu tun. Ja, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht ganz so deutlich. Das Leben Jesu, wo dieser Gehorsam so extrem zum Ausdruck kommt, ihr Lieben, ist durch das ganze Leben hindurch Jesu. Ja? Er hat immer gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Aber nochmal im Garten Gethsemane, das ist so ein Bild von so einer Skulptur, Jesus-Skulptur, wo er betet im Garten Gethsemane, ja, auf diesem Stein. Und wo er, ich habe dieses Bild gemacht, das war in einer Kommunität der evangelische Kommunität in Darmstadt, Darmstadter Marienschwestern. Die haben so einen Leidensgarten und da war ich mal vor ein paar Jahren und war vor dieser Skulptur. Ich teile das jetzt einfach ganz kurz. Eines meiner stärksten Erfahrungen der Gegenwart Gottes war an dieser Stelle. Es war Abenddämmerung. Ich stand vor dieser Skulptur und hatte wie das Reden Gottes. Günter, knie dich einfach neben meinen Sohn. Ja? Und dann habe ich mich dahin gekniet und ihr seht so diesen gebeugten Jesus und eigentlich war es ein bisschen skurril, aber Jesus tröstet ja uns, aber ich hatte ja irgendwie das Empfinden, ich müsste ihn so trösten. Und in dem Moment, wo ich ihn das getröstet habe, habe ich diesen tiefen Schmerz seines Leidens in einer Dimension wahrgenommen wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe nur noch 10 Minuten, eine Viertelstunde am Stück nur noch geheult. Einfach dieses tiefe Leiden, das er aber durchdrungen ist von tiefer Liebe. Nochmal, nur an dem, was du liebst, bist du auch bereit zu leiden. Und es hat mich so da gepackt. Und jetzt aber zum Garten Gethsemane. Da war ja nochmal genau dieser Kampf. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann kommt dieser Gehorsam, das Kreuz, wo Jesus dann sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist dieser Gehorsamsakt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und wenn Jesus jetzt sagt, nehmt das Kreuz auf euch, dann ist für mich dieses, dass er von seinen Nachfolgern Gehorsam erwartet. Gehorsam. Und jetzt ist die Frage, wie definieren wir Gehorsam? Wisst ihr, ich würde es mal so sagen. Herr, schenke jetzt echt Gnade, dass das so rüberkommt, dass es von dir ist. Wenn wir immer wieder beten, und ich denke, das dürfen wir auch, beten und sagen, Herr, begleite mich. Aber wisst ihr, Nachfolge ist mehr, als dass Jesus dich begleitet. Er ist dein Leiter. Ich hatte mal das Bild, dass wir manchmal mir fromme Christus dafür missbrauchen, dass er wie neben uns herdackelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann, wenn wir ihn brauchen, so nach dem Spiel, komm mit, lauf weg. Und es ist nicht das Leben, zu dem du und ich berufen bin. Es geht wirklich um dieses Jesus, du bist der Leiter. Natürlich sagt Psalm 62, schüttet euer Herz vor mir aus. Aber es ist zu wenig, sein Herz vor Jesus auszuschütten und dann sich wieder von ihm zu entfernen und nicht dabei zu fragen, Jesus, jetzt schütte ich dein Herz aus, mein Herz aus. Schütte du jetzt dein Herz vor mir aus und sag, was dir auf dem Herzen ist. Leute, das ist Beziehung zu Christus. Was ist da dir auf dem Herzen? Ich habe manchmal das Gefühl, auch in meinem Gebetsleben, mich bewegt so vieles und Jesus will segnen und er will mir helfen. Aber wenn ich das dann ausschütte und dann wie weglaufe, ich habe manchmal das Gefühl, Jesus will gerade so eigentlich nochmal, und wir sind nicht mehr da und hören ihm zu. Gehorsam fängt an mit, ist im Deutschen ein schönes Wort, hören, gehorchen, hören. Es fängt zuerst mal mit Hören an. Und ich glaube, das will diese Passionswoche uns ganz neu auch herausfordern. Maria Brehan, sagt ihr denn manche was? Die hat ja immer so steile Sätze. Von ihr kommt ja auch dieser Satz, ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier, habt ihr sicherlich schon mal gehört. Dieses, und Jesus will uns segnen, nochmal. Aber sie hat mal gesagt, und ist auch interessant, ist der Johannes 4,34, Jesus fordert nichts, wir folgen ihm nach. Und er weiß um unser Versagen. Und es geht nicht um Perfektionismus. Und es geht nicht um uns klein zu halten. Hey, nicht ich habe schon so oft Predigten, wo man manchmal hinterher rausgeht mit so klein wie Hut. Das ist nicht mein Anliegen. Aber es ist eine Ernsthaftigkeit. Jesus sagt, meine Nahrung ist das, dass ich den Willen Gottes tue. Und es ist Prio Nummer eins. Nicht mein Wille, sein Wille. Und Maria Brehan spricht von Verfügbarkeit. Sie sagt, es geht in unserer Nachfolge nicht um Macht, Geld, Intelligenz, Schönheit, sondern nur um das eine, Verfügbarkeit. Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wo du willst. Es soll nur zu dem einen dienen, verherrliche du deinen Namen durch mich, setz mich zum Segen und schenk mir die Fülle der Freude. Und sie hat mal geschrieben, das habe ich mal nachgelesen, jetzt ist sie, glaube ich, mittlerweile 84, es war kurz nach ihrem 80. Geburtstag, sagte, wenn man das ernst nimmt, ist ein ganz schön gefährliches Gebet. Herr, hier bin ich. Aber Gott kann dann so viel durch uns wirken, durch uns wirken. Ich möchte noch, könnte ich mal schön den Flipchart haben? Ich bin, manche Gaben habe ich, zeichnen kann ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Activity oder, ja gut, das ist so ein bei Activity gibt es ja mehrere Dinge, wo man dann Begriffe entweder erklären muss oder pantomimisch darstellen muss oder zeichnen muss. Und meine Family hat sich immer riesig gefreut, wenn der Papa dran war zum Zeichnen. Weil ich möchte mit euch, das ist auch jetzt vielleicht Kinderstunde, aber mir ist es nochmal deutlich geworden. Ja, manchmal sind es eben die einfachen Dinge. Ja, manchmal denke ich immer, wir verkomplizieren manchmal die Dinge. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, dieses Bild, der Thron des Lebens. Das wäre was, wäre der Katze gesagt. So, hier ist das Ich auf dem Thron des Lebens. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, gesehen. Und hier, das ist der Zustand, so beschreibt man es manchmal, so habe ich es da mal als Teenie in so einem Heftle mal gelesen. Das ist der Zustand, das ist mein Leben, Lebensbereich, ich sitze auf dem Thron, Jesus ist außerhalb. Wenn sich jetzt jemand bekehrt, so wurde es mir gelehrt, ist, dass es hier ein Herrschaftswechsel stattfindet. Also, dass dann Christus auf dem Thron ist. Ja gut, jetzt bin ich nicht außerhalb vom Leben und es ich hier. So. Und ich habe mir immer wieder überlegt, das hieß ein bisschen, Jesus bestimmt, ja, und ich bin hier so ein bisschen, ich nenne es mal so, Befehlsempfänger. Ja. Wisst ihr, was Glauben aus meiner Sicht ausmacht, ist Folgendes. Dritte Variante. Also die Variante außerhalb, das I. Ich würde eher sagen, das zeichne ich doch nochmal extra. Wenn ihr sonst vielleicht nichts mitnehmt aus der Predigt, vielleicht dieses Bild wenigstens. Sag ich mal, das finde ich eher die bessere Variante. Jetzt lasst mal die Katze in Ruhe. Ich Und jetzt, wenn ich jetzt ein Rot hätte, ich mache es jetzt halt doch nochmal, dann schwarz. Ah, da ist ein Rotstift. Tut er. Ah, das ist schon so ein. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ihr könnt so irgendwie eher erkennen. So, das Kreuz. Was will ich damit sagen? Hey, es ist doch so. Jesus hat uns berufen, das Leben zu gestalten. Es sollte nur eingehüllt sein vom Kreuz. Und dieses Bild ist für mich Beziehung. Mit Christus, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren in meinen Lebensbereichen. Also nicht, du bist nicht, Jesus sagt mal, ich nenne euch nicht mehr Knecht, denn Knecht ist nur ein Befehlsempfänger. Und es ist irgendwie ein verkehrtes Denken. Und dieses Bild ist für mich Nachfolge. Ja, ich habe, Jesus gibt mir Mandat, Leben zu gestalten. Ich bin doch nicht da, es stimmt doch auch nicht im Leben. Und es erfordert uns da auch, das hat auch was mit Mündigkeit zu tun, aber es sollte umhüllt sein von Christus, von seinen Werten im Umgang, einfach auch miteinander. Und ich habe einfach der Eindruck, einfach euch, wegen dem feiern wir jetzt nachher auch gleich Abendmahl. Wisst ihr, wenn wir merken, ich habe manche Dinge in meinem Leben, ob das jetzt Beziehungen sind, wo es um Gehorsam geht, um Beziehungen geht, ich bin nicht bereit gewesen, bisher Versöhnung anzugehen, ich habe negativ über andere Menschen geredet, meine Finanzen, hey, das ist meine Sache. Meine Sexualität, wie ich die auslebe, das ist meine Geschichte. Whatever. Ich hatte noch mal eins. Zeit natürlich. Wie ich mit meiner Zeit umgehe, Jesus. Ja? Wir können so viel verharren. Wisst ihr, es stimmt. Wir manchmal in Gemeinden, wir tun uns manchmal, machen uns manchmal das Leben schwer. Das stimmt. Und da ist vieles auch nicht okay. Und ich will das nicht relativieren. Aber wisst ihr, die Alternative aufgrund dessen, dass du Verletzungen erlebt hast, dich zurückzuziehen im Schneckenhaus deiner Bitterkeit, wie viel bringt es dem Reich Gottes? Wie viel bringt es? Bringt es, besprecht es hier mit Christus und lass dich vom Heiligen Geist leiten, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Und die Zeit, nochmal, für manche andere ist es vielleicht was anderes, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gehört habe, das ist so ein neudeutsches Wort. Wir sind oft dabei, auch als junge Generation müssen wir aufpassen, wo wir unsere Zeit verbringen. Ich habe mit Paul, ist mein Pastorenkollege, geredet. Der hat einen kürzlichen in der Jugend über Medien. Und er war echt erschrocken. Auch junge Christen, 7 bis 8 Stunden pro Tag. Zum Teil. Hey, super. Ich glaube, in der jungen Generation vorher wurde gebetet. Gott hat ja nochmal, nicht, dass er unsere Generation auf die Seite stellt, sondern es ist, Tobi, wie du sagtest, die Verbindung, diese Herzenseinheit. Aber ich glaube, dass in der jungen Generation nochmal, dass die nochmal, so ist immer wieder mein Empfinden, wie auf einem, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so zurückblicke auf mein Leben als 20-, 30-Jähriger, wo ich jetzt stehe, das war schon einmal wieder 3 Schritte vor, mal wieder 1 Schritt, 2 zurück. Es war irgendwie ein Erarbeiten und ich habe das Empfinden, dass die junge Generation auf einem Plateau geistlich beginnt, das einfach schon um einiges höher, ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Und darauf will Gott anknüpfen, ja. Und daher, ihr junge Generation, das ist so wichtig. Auch hier wird der Feind versuchen, wo kann er euch lähmen? Und ihr seid nicht berufen, hat jemand mal gesagt, euer Leben zu vernetflixen. Ja, vielleicht ist es bei dir was anderes. Hey, das heißt nicht, ich bin nicht ein gesetzlicher Typ, das heißt nicht, guck mal eine Serie mal an und relax mal, ja, irgendwie. Um das geht es mir nicht, man darf nicht. Aber die Frage ist hier, wir reden hier von Gehorsam, mit Jesus zu besprechen. Jesus, für was, wie verbringe ich meine Zeit? Und jetzt, ich habe jetzt null auf die Uhr geguckt. Ich habe ja schon vorher die Ermutigung gekriegt. Ich möchte euch noch kurz in dieses, also, Leute, wir feiern jetzt gleich Abendmahl. Das ist für mich das wunderbarste Geschenk, wo Jesus einfach seinen Jüngern das austeilt. Und dann wohl wissend, dass jetzt hier ein Petrus ist, der gleich versagen wird nach dem Abendmahl, noch in derselben Nacht. Ja? Wenn du irgendwie merkst, Gehorsam, dein Kreuz auf sich nehmen, das Gehorsam, da gibt es Dinge in deinem Leben, wo du bewusst Christus außen vor gelassen hast, wo einfach Bereiche sind, wo du sagst, das habe ich total selbstbestimmt gelebt. Weihe nochmal ganz neu dein Leben, weihe diese Bereiche, lass dir Vergebung zusprechen. Ja, das wollen wir nachher gleich feiern, jetzt können wir das kurz wegtun. Dann versuche ich das noch ein bisschen zu bündeln. Ich habe gerade gesagt, das Kreuz hat was mit Gehorsam zu tun und eben auch mit Leiden. Ich habe mir in den letzten Monaten ganz stark mit dem Petrusbrief auseinandergesetzt. Einmal in der Gemeinde bei uns eine Reihe gemacht, auch über den Petrusbrief. Und im ersten Petrusbrief, das hat Petrus geschrieben, eine kleine Gruppe von Christen. Und er hat sie gestärkt und ermutigt. Warum? Weil er wusste, es kommen schwierige Zeiten auf sie zu. Leidenszeiten. Ja? Und da sagt er, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, dann ist es eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen habt, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Jesus war immer ehrlich. Er hat gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Hier spricht Petrus, ist interessant. Wer hat schon mal eine Predigt über Berufung gehört? Wer hat schon mal eine Predigt gehört über eine Berufung zum Leiden? Wenn wir über Berufung reden, reden wir ja oft, hey, was sind deine Gaben? Wo hat Gott dir ein Mandat gegeben? Das ist alles super, das gilt auch. Ja? Aber hier spricht Petrus von einer Berufung zum Leiden. Dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für uns gelitten hat. Eine Berufung zum Leiden. Hey, die ersten Jünger haben das gleich erlebt. Apostelgeschichte 5, das finde ich auch so eine klasse Stelle, wo die Jünger, sie werden ja von Hohen Rat und gesagt, stopp, hört auf, über Jesus zu reden, sagt, muss Gott mehr gehören als den Menschen und so. Und dann heißt es, sie wurden geschlagen und was machen denn die Jünger? Haben wahrscheinlich blutige Rücken. Und dann heißt es von ihnen, Apostelgeschichte 5, voll Freude haben sie den Hohen Rat verlassen, weil sie würdig geachtet worden, oder weil sie würdig geachtet worden für Christus zu leiden. Wenn man das mal liest, weil manchmal müssen wir die Bibel wirklich auch uns imaginär, bildlich vorstellen. Stellt euch vor, blutige Rücken und die laufen so aus dem Hohen Rat raus. Da denkt man ja, was haben die geraucht? Die haben nichts geraucht. Die sind eben, das was ich eingangs sagte, einfach so, Herr Jesus, es ist so kostbar, so geflasht zu sein von deiner Liebe für mein Leben. Deshalb diese Bereitschaft auch zu leiden. 12-mal schreibt Petrus, auch mal eine Empfehlung, 12-mal schreibt Petrus im ersten Petrusbrief übers Leiden. Übers Leiden. Es ist die Frage, was hat es mit dir und mit mir zu tun? Sicherlich, und da können wir 100-mal noch dankbar sein. Wir können uns in Freiheit versammeln. Wir hatten kürzlich eine Taufe vom Iraner, vom Amir, der erzählt hat, was das bedeutet hat, dass er an Jesus geglaubt hat, wo er und seine Tante zum Glauben gekommen sind. Und er ist noch rausgekommen, seine Tante wurde verhaftet und ein halbes Jahr im Gefängnis wirklich misshandelt. Leiden um des Glaubens willen. Was heißt es vielleicht für dich und für mich? Ich weiß, es kann bei uns ist noch relativ, sage ich mal so, begrenzt, aber es geht darum, dass wir letztendlich, ich habe das mal hier, der Anlass zum Leiden. Hier sagt Petrus, deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal erlebt hat, der um dessen Willen, dass du zu Christus gestanden bist, dass du auch deine Überzeugungen vertreten hast, ob du in irgendeiner Stelle etwas Nachteiliges erlebt hast, wo dir nicht die Leute applaudiert haben. Hat das schon mal jemand erlebt? Nochmal, wir können dankbar sein, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen, aber wir können nicht sicher sein, dass das die nächsten Jahre Ich empfinde, dass der Wind rauer wird. Ich empfinde, dass wir uns darauf vorbereiten sollten. Und ich rede nicht um Schwarzmal, das ist gar nicht mein Herz, aber auch um ein Stück weit eine Ernsthaftigkeit. Es wird nicht alles so easy going sein. Leute, die klar mit Christus unterwegs sind und sagen, er ist der einzige Weg, wer in ethischen Fragen noch eine gewisse Stellung hat, da wirst du als Fundamentalist und diskriminierend und außen vor auch gleich auf die Seite gestellt. Und da braucht es dann auch Christen und Gemeinden, die ein Stück da miteinander auch zusammenstehen und miteinander einfach unterwegs sind. Hier heißt es, dass ihr nicht bei allem letztendlich mitmacht. Lass mich das noch sagen. Manchmal, wie soll ich sagen, alle haben ja den Wunsch, das ist im Menschen drin, dazuzugehören, Anerkennung zu bekommen. Ja, das steckt in uns drin und das ist auch zuerst mal nicht schlimm. Aber wir müssen darauf achten, dass wir nicht auf dem Altar unseres Ansehens unsere Überzeugungen opfern. Und nochmal, Überzeugungen, zuerst mal, wer für dich Jesus ist, aber auch in Themen. Jetzt nimm einfach, ich habe mal kürzlich mit jemandem geredet, auch in einer Firma, also auch ganz praktisch, sind nicht nur die ethischen Themen, Homosexualität, andere Dinge, wie auch immer, sondern es sind auch zum Beispiel, da hat mir einfach einer erzählt und gesagt, sein Chef hat von ihm verlangt, was zu faken. Ja, was machst du da jetzt? Das hat was mit Überzeugungen zu tun, wo du dann, gut, Entlassung ist vielleicht dann nochmal, aber wo dann der Chef nicht amused ist, wenn du sagst, das mache ich nicht mit. Und wo andere dann vielleicht in der Karriere an dir vorbeiziehen. Also Thema Überzeugungen ansehen. Was mir aber enorm, enorm wichtig ist, hier ihr Lieben, im Christuszentrum und hier in der ganzen Tech-Region. Lasst uns Überzeugungen leben, ja. Aber uns nicht aufführen wie der Elefant im Porzellanladen, sondern wirklich auch mit Weisheit unsere Überzeugungen leben. Wir brauchen Weisheit. Manche Christen bekommen auch vielleicht manche Nachteile und Gegenwind, wo ich sage, selber schuld. Darf ich das auch so deutlich sagen? Wenn wir Menschen, wenn ein neuer Nachbar neben dich einzieht und du auf ihn zugehst und sagst, hallo, ich bin der und der, darf ich mal fragen, sind Sie Christ? Wie Christ? Nee, was ist übertrieben, ja. Also wenn Sie sich nicht für Jesus entscheiden, dann Ihre Ewigkeit, ja. Ihr wisst, wie ich meine. Es geht manchmal, oder auch um Rechthaberei. Hey, du musst nicht immer die Klappe aufmachen, sondern du brauchst Weisheit vom Heiligen Geist. Wo sage ich was? Wo gebe ich Überzeugungen rein? Und wo höre ich zuerst mal auch zu und lasse mich vom Heiligen Geist leiten, wo eine Andock-Geschichte ist im Gespräch? Ich hoffe, das kommt klar raus. Ja zu Überzeugungen, aber Überzeugungen bitte mit Weisheit auch zu vertreten. Und jetzt schließe ich. Oh, Jesus ist echt manchmal so krass. Ich weiß nicht, ob ihr den Vers schon mal gelesen habt. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Oh, der Günther wünscht sich so sehr, dass alle von ihm gut reden. Alle. Ja? Und Jesus sagt sowas mit den Propheten, die den Leuten nur um den Honig um den Mund geschmiert haben. Leute, lasst mich das Gunst, fällt mir das Wort noch ein, Gunst, ist wirklich kein Segen Gottes sein. Hey, mir ist so wichtig, in der Apostelgeschichte heißt es mal, sie hatten Gunst überall und beim ganzen Volk. Lasst uns Gunst haben, auch bei der Obrigkeit, in der Stadt, dort, wo wir sind. Also es geht um Gunst und Gunst kriege ich dann, wenn ich nicht nur sage, was sie alles falsch machen, sie kritisieren, sondern wenn ich meinen Bürgermeister oder Gemeinderat oder whatever oder Lehrer auch in der Schule, auch wenn ich nicht von allem überzeugt bin, wie die mit meinen Kindern umgehen, wenn ich sage, sie ermutige oder auch sage, jetzt bei der zum Beispiel Ortschaftsding oder Stadt, wie können wir für sie beten? Also da merke ich dann, da öffnet sich etwas. Gunst ist ein Segen Gottes. Wir merken nur auch in der Apostelgeschichte, du kannst nicht hier, also da bröckelt dann auch die Gunst sehr schnell, weil sie dann irgendwie radikal zu dem gestanden sind, was sie für Überzeugungen haben. Also es ist immer so, versteht ihr die Spannung zwischen Gunst und aber trotzdem zur Überzeugung zu stehen. Kommt ihr vom Lobpreisteam, möchte gleich mit uns beten. Eingestiegen bin ich eben mit dem Kreuz. Das Kreuz als Zeichen von Gehorsam und Leiden. Und wenn Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf euch, dann hat es was mit Gehorsam und Leiden zu tun. Und glaubt mir wirklich das, die Art, wie ihr leidet, auch um des Glaubens willen, das ist ein kraftvolles Zeugnis. Als der Hauptmann, der römische Hauptmann, unterm Kreuz stand und gesehen hat, wie Jesus gelitten hat, was hätte Jesus machen können? Andere, die am Kreuz hingen und voller Schmerzen waren, er war ja nicht der Einzige, der gekreuzigt worden ist, auch überhaupt in der Zeit, was da wahrscheinlich Flüche runtergekommen sind vom Kreuz, einfach auf die, die ihnen die Schmerzen zugefügt haben. Und Jesus hat ausgesprochen am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Hauptmann, dieser hartgesottene Hauptmann, ich weiß nicht, ob er mal ein Wunder von Jesus gesehen hat oder eine Lehre, da war es weder die Lehre noch das Wunder, sondern die Art, wie er auch Leiden auf sich genommen hat. Leute, wenn du ungerecht behandelt wirst um deines Glaubens willen, die Leute beobachten dich. Ich glaube, Leute haben schon eine Sensibilität, ob sie jetzt fair oder unfair waren. Und die Frage ist, bang, 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 haust du dann zurück? Oder begegnest du ihnen mit dieser Liebe, die du nicht aus dir produzieren kannst? Das ist so ein starkes Zeugnis, so ein starkes Zeugnis. Halleluja. Im Petrusbrief heißt es noch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Das ist nochmal so ein Petrus, ein Trost- und Ermutigungswort für die Leute, die er darauf vorbereitet. Sagt er, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Was für eine wunderbare Zusage. Als Petrus sagt damit, die Gegenwart Gottes, wir haben es vorher erlebt, ist im Lobpreis da, die ist da, erlebt in uns. Ja? Aber anscheinend nach dem Vers, da heißt es, denn gerade dann ruht der Geist. Wenn du leidest, wenn du dich ausgegrenzt fühlst, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, dann verheißt hier Gott auf eine ganz besondere Weise seine Präsenz. Wer war der erste Märtyrer? Stephanus. Die Leute haben Steine. Sie klagen ihn an. Er ist auf die Knie. Was erlebt er in dem Moment? Den offenen Himmel. Und sagt, ich sehe Jesus zu der Rechten des Vaters sitzen. Er hat eine Offenbarung. Ich möchte dir das zusprechen. Wir brauchen uns als Gemeinde und Gemeinschaft. Wir brauchen uns als Ermutigung in Zeiten, wo es herausfordernd wird. Aber wir dürfen auch wissen, wenn uns vielleicht keiner sieht, er ist da und sein Geist ruht auf uns. Ich möchte uns einladen, wenn ihr möchtet, steht dazu auf. Beten, ich möchte noch beten. Und dann, ich weiß nicht, setzt du dann das Abendmahl ein oder, ja. Ach, Jesus. Jesus, ich danke dir so sehr von ganzem Herzen, dass du uns, wie es Petrus auch sagt, den Fußstapfen, dass du uns vorausgegangen bist. Und du bist vorausgegangen in diesem Weg auch des Gehorsams und auch in der Bereitschaft, Leiden auf dich zu nehmen, weil du voller Leidenschaft warst für uns und auch heute noch bist. Vater, jetzt bete ich heute Morgen und wenn wir gleich Abendmahl miteinander feiern. Ich bete so sehr drum, Herr, dass du jetzt Heiliger Geist und du kommst nicht mit Verdammnis, sondern mit Wahrheit und Klarheit, dass du nochmal auch in jedem Einzelnen, wenn irgendetwas da ist, Herr, wo wir sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich eigene Wege gegangen bin in dem oder in jenem Bereich. Und ich entscheide mich ganz neu, auch heute Morgen, dir zu gehorchen. Und ich empfange aber zuerst Vergebung und Versöhnung. Und ich kehre um. Ich kehre um ganz neu zu dir. Dein Wort heißt es mal, tut Buße, auf dass Zeiten der Erquickung komme. Buße ist gar nichts Schwieriges. Buße ist so ein Geschenk Gottes, wo wir ehrlich werden und umkehren dürfen, unser Leben neu ihm geben dürfen und sagen, Herr, hier bin ich. Vergib mir. Und ich will ganz neu mein Leben dir hingeben. Verfügbar machen. Ich lade uns ein, heute Morgen unser Herz nochmal Jesus zu weihen und wirklich zu sagen, ich bin, möchte verfügbar sein für dich, Herr. Diese Jahre, die ich hier auf dieser Welt zubringe, ich will nicht meine eigene Agenda durchführen, sondern ich will verfügbar sein für dich, für den König aller Könige. Und dass du es mir zeigst, Herr, was das konkret für Auswirkungen hat in meinem Leben, Herr. Ich bete, dass es nicht im Allgemeinen bleibt, sondern ich bete, dass es ganz, ganz konkret wird. Und ich bete, dass du uns auch die Angst nimmst, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, sondern dass wir ganz neu bereit sind, auch uns angreifbar zu machen, zu leiden, um deines Namens willen. Und dass du uns auch die Weisheit dazu gibst. Jetzt will ich einfach Freiraum geben, Heiliger Geist, dass du jetzt noch weiter unter uns wirkst. Ich glaube, es sind genug Worte gemacht, sondern du bist jetzt der, der hier unter uns wirkt, der weiter wirkt. Halleluja. Amen.